In der heutigen Folge Flutlicht an spreche ich mit Christiana Schallhorn. Die Juniorprofessorin für Sportsoziologie forscht unter anderem zum Themenbereich Journalismus und Sport und zur Imagebildung durch mediale Sportgroßereignisse. Über all das haben wir geredet. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 85 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und wie immer bin ich nicht alleine hier, das kennt ihr ja alle schon, sondern habe eine tolle Gästin und zwar Christiana Schallhorn. Hallo liebe Christiana.
Ja hallo, freue mich da zu sein.
Ich freue mich auch total, dass du da bist. Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht. Ich finde deine Arbeit mega spannend und habe auch nochmal drüber nachgedacht, dass ich natürlich über Casey Simmons damals, glaube ich, in deiner Followerinnenschaft gelandet bin. Auf die kommen wir nachher auch ganz kurz. Eine tolle Wissenschaftskollegin von dir aus Australien. Du bist Juniorprofessorin für Sportsoziologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und hast, wenn ich das alles richtig weiß, deinen Bachelor in Medien und Kommunikation in Augsburg an der Uni gemacht, dann ein Auslandssemester in Sevilla, was fantastisch klingt, und anschließend deinen Master auch in Augsburg. Soweit richtig?
Genau, absolut richtig.
Mhm. Sehr schön. Und deine Promotion hast du gemacht zu dem hervorragenden Thema Kultivierungseffekte durch Sportgroßereignisse. Das war 2016. Jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn dieser kombinierte, sag ich mal, Themenschwerpunkt aus Sport und Medien zu dir gekommen? Oder wie hast du dir den erschlossen? Was hat dich daran gereizt?
Ja, also ursprünglich habe ich, wie gesagt, Medien und Kommunikation studiert. Da geht es erstmal generell, wie funktioniert das Mediensystem? Warum wirkt Medien, wie wirken Medien auf uns? Warum kaufe ich das Produkt an der Kasse, obwohl ich doch weiß, es ist Werbung und ich sollte nicht zugreifen? Also da geht es um ganz viele sozusagen Dinge, die erstmal das Mediensystem betreffen, aber eben auch die Wirkung von Medien oder die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen. Und ich persönlich war schon immer ein großer Sportfan. Also das heißt, sobald irgendwo Sport im Fernsehen gelaufen ist, das muss nicht mal Olympia oder nicht Fußball-Weltmeisterschaft gewesen sein, dann konnte ich eigentlich nie wegschalten. Und aus diesem eigenen Interesse für den Sport hat mich dann eben interessiert, okay, wie funktioniert jetzt eigentlich so diese Faszination am Sport, der im Fernsehen gezeigt wird und warum werden eigentlich so viele, ja, Millionen, Milliarden Menschen weltweit eben immer von diesen Großereignissen so mitgerissen? So, und über dieses eigene Interesse bin ich dann eben zu dieser Kombination aus Mediensport und Gesellschaft gekommen und das war ja dann schließlich auch ein Schwerpunkt meiner Promotion.
Hast du als Aktive auch selbst eine Sportart? Also bist du selbst auch sportlich unterwegs oder schaust du ihn ausschließlich?
Ich mache Sport so häufig, wie es irgendwie geht. Das ist natürlich immer mit dem Beruf nicht ganz so gut vereinbar, aber ich spiele regelmäßig Badminton. Mhm. Und ich habe vor einem Jahr mal mit Bogenschießen angefangen. Das hat mich total interessiert, weil ich sonst eigentlich immer jemand war, der so auf Auspowern und wirklich Schnelligkeit und Reaktion. Und das ist ja eigentlich so das völlige Gegenprodukt. Aber das hat mich interessiert. Und das fand ich eben auch sehr spannend, weil man eben wirklich mal sich, ja, im Prinzip mal runterpegeln muss, ja, mal ankommen muss bei sich selbst, wirklich konzentrieren muss, fokussieren muss. Und das fand ich eine sehr spannende Erfahrung und kann das auf jeden Fall auch empfehlen, mal auszuprobieren, weil dazu braucht man auch gar nicht so viele Voraussetzungen. Also sprich, man muss nicht schnell sein, man muss nicht eine bestimmte Statue haben oder sonst was, sondern das ist eigentlich was, was jeder Mann, jede Frau machen kann und deswegen wirklich eine schöne Sache.
Mhm, spannend. Du bist für deine Dissertation, habe ich gelesen, ausgezeichnet worden mit dem Beatrice Edgel-Preis, den verleiht die Fakultät für Humanwissenschaft der Universität Würzburg seit 2006 für herausragende Dissertationen. Und die Idee ist so ein bisschen, den Frauenanteil im wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und gleichzeitig auch die Motivation zu erhöhen, dass Frauen sich eben für eine wissenschaftliche Karriere entscheiden. Wie ist denn in dem Bereich, in dem du unterwegs bist, so der Frauenanteil?
Also man muss sagen, generell ist der Sport und die Sportwissenschaft auch männerdominiert. Das schwankt natürlich je nach Disziplin. Also jetzt in dem Bereich, wo ich zurzeit aktiv bin, in der Sportsoziologie, würde ich sogar sagen, da ist es relativ ausgeglichen. Aber es ist ähnlich wie in anderen Bereichen. Sobald es mehr naturwissenschaftlich wird, also so die Klassiker Trainings- und Bewegungswissenschaften zum Beispiel, die sind dann eben sehr stark von Männern dominiert. Und je mehr es dann eher in sozialen Bereichen geht, sowas wie Sportpädagogik, da überwiegen dann die Frauen. Aber so in meinem Bereich oder im Großen und Ganzen, auch in meinem Institut, muss man schon sagen, da gibt es einen deutlichen Überhang an Männern, ja.
Das ist schon Ich weiß gar nicht mehr, ich bin in Ermangelung eines passenden Adjektives, wie man es noch finden soll, dass sich das alles immer so wiederholt. Also weil, worüber wir ja dann später auch noch ein bisschen sprechen werden, ein Thema, wenn es um die journalistische Betrachtung von Sportlerinnen und Sportlern geht, ist natürlich, dass auch der Journalismus sehr männlich geprägt ist und dass dann natürlich in vielen Redaktionsstuben gerade in den Entscheidungspositionen eben Männer sitzen, die dann sagen, so oder so soll es laufen. Und es ist, ja, ich finde, wenn man da so rein geht, dann stellt man sich immer wieder die Frage, wie soll sich das denn ändern, wenn eben diese Verteilung überall so ist und wenn man eben überall neben dem, was man inhaltlich arbeitet, auch noch gegen diese Widerstände arbeiten muss? Oder hast du das Gefühl, dass du gar nicht so gegen Widerstände arbeiten musst und dass das super funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Nein, man muss ganz klar sagen, viele sind einfach Prozesse und Strukturen, die eben seit Jahren so etabliert sind, so eingeschliffen sind und deswegen gar nicht hinterfragt werden. Das heißt, ich würde jetzt gar nicht mal männlichen Kollegen unterstellen, die machen das mit Absicht, wenn die sozusagen eher auch wieder schauen, welche männlichen Kollegen sind da noch. Aber es ist halt einfach so, je mehr sozusagen Männer jetzt gerade im Bereich von Sport auch sich für dieses Feld interessieren, desto schwerer wird es tatsächlich auch, sich als Frau da ein Stück weit eine Nische zu erarbeiten. Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal als Doktorandin auf so einer Fachgruppentagung war, eben zum Bereich Mediensport und Sportkommunikation, die auch noch relativ frisch war, diese Gruppe, ja, also wo sich sozusagen Experten aus dem Bereich der Wissenschaft getroffen haben, um sich zu vernetzen, da war ich so ziemlich die einzige Frau. Und dann war es natürlich auch erstmal so, oh, eine junge Doktorandin und die will jetzt irgendwas zu Fußball auch noch forschen, da muss man erstmal gucken. Und ich glaube, das war mehr eine Neugier als eine Skepsis, aber trotzdem ist man in dem Moment als Frau in so einer Position oder in so einer Rolle plötzlich, gerade wenn man anfängt in der Wissenschaft und die großen Professoren da alle sieht, wo man auch erstmal so ein bisschen sich einfinden muss. Ja, und eben auch so ein bisschen verstehen muss, wie läuft das denn hier eigentlich ab? Weil es ist nun mal so, dass wenn Geschlechter unter sich sind, ist die Stimmung eine andere, man spricht miteinander anders. Und wenn das durchmischter ist, dann ist das doch immer eine andere Dynamik. Und deswegen, ich habe auch an verschiedenen Stufen oder verschiedenen Bereichen die Erfahrung gemacht, dass eben dann doch diese Männerdominanz manchmal einen so ein bisschen auch das erschwert, da reinzukommen, damit mitzuwirken. Und gleichzeitig muss ich sagen, gibt es aber auch viele männliche Kollegen, die extrem motiviert sind, eben auch Frauen zu unterstützen oder die einen genau auf Augenhöhe betrachten, so wie es sein soll. Also deswegen finde ich, ist es an vielen Stellen weniger was Bewusstes, sondern es sind einfach ganz viele Strukturen, die seit Jahren so laufen, viele unbewusste Prozesse, die aber dann trotzdem das Ergebnis haben, dass Frauen an vielen Stellen ein Stück weit benachteiligt werden.
Ja, ja, und letztlich finde ich halt dann auch immer in der Position sind diese unbewussten Strukturen, also weil da bin ich komplett bei dir. Ich glaube, natürlich also wird es immer auch Menschen geben, die diese Dinge bewusst machen, aber bei ganz vielen läuft das sicherlich unbewusst und man schaut halt nicht auf diese Strukturen, wenn man von ihnen profitiert. Aber letztlich kommt es ja dann dir in dem Fall zu, die Struktur bewusst zu machen, um darauf hinzuweisen, was daran eben auch problematisch ist, was ja auch wieder noch eine zusätzliche Aufgabe ist.
Ja, auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch ergänzend dazu, ohne dass man dann aber jedes Mal die, ich sag mal, Genderkeule schwingen will, weil das ist ja das Letzte, was ich will oder was viele meiner Kolleginnen wollen, dass es dann eben heißt, nur weil du eine Frau bist oder jetzt brauchen wir die Quote oder weil wir eben eine gewisse Quote brauchen, dann müssen wir eben noch eine Frau. Also das wollen wir ja alle gar nicht. Aber leider muss man sagen, braucht es am Ende eben in vielen Bereichen diese Vorgaben, damit überhaupt mal drüber nachgedacht wird, Frauen eben in verschiedene Projekte beispielsweise mit einzubeziehen oder für bestimmte Sachen anzufragen. Also insofern ist meine Meinung, ja, wir brauchen denn tatsächlich doch die Frauenquote, obwohl ich selbst am Anfang immer jemand war, der gesagt hat, ach, Qualität setzt sich durch, Kompetenz muss reichen. Aber ja, das war ein bisschen zu naiv gedacht, das reicht leider nicht.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung auch genau eben mit diesen Themen, also mit viel, was an Gender hängt, also sei es jetzt ein Gender Pay Gap oder eben andere Gender Gaps. Mich würde mal interessieren, aus der Erfahrung, die du mit den männlichen Kollegen machst, schauen die auch anders auf diese Thematik? Ich würde es mal vermuten. Wie ist dein Eindruck? Also einfach schon alleine dadurch, dass sie eben eine andere Perspektive eingenommen haben?
Das kann man schwer so pauschalisieren. Ich würde denken, Das ist tatsächlich dann weder, also nicht so wirklich eine Frage des Geschlechts, sondern wirklich des Interesses. Also ein Kollege von mir, der Jörg-Uwe Nieland zum Beispiel, der hat sehr viel auch zu Frauenfußball geforscht. Der hat sehr viel eben auch zu dieser Darstellung von Frauen in den Medien geforscht. Und der ist eben auch jemand, der sehr kritisch hinschaut und sagt, Leute, irgendwie tut sich da nichts, irgendwie verändert sich da nichts. Obwohl wir seit 10, 20 Jahren immer wieder darauf hinweisen, dass beispielsweise Frauen unterrepräsentiert in den Medien sind. Und daher ist es eben wichtig, auch, sage ich mal, dass nicht nur Frauen immer wieder sagen, guck mal hier, über uns wird zu wenig berichten, sondern eben auch männliche Kollegen, die sagen, guck mal hier, da müssen wir noch viel tun. Daher, ja, ist es, glaube ich, da an der Stelle weniger eine Geschlechterfrage, aber je mehr natürlich darauf gucken und darauf aufmerksam machen, desto besser und einfacher wird es natürlich für alle, ja.
Deine Forschungsschwerpunkte sind ja Rezeptions-, Nutzungs- und Wirkungsforschung, dann Medialisierung und Digitalisierung, Journalismus und Sport und die Imagebildung durch mediale Sportgroßereignisse. Und wir wollen heute jetzt mal besonders auf Journalismus und Sport, klar, und eben auch auf die Imagebildung durch mediale Sportgroßereignisse schauen, was ja wiederum auch ein bisschen miteinander zusammenhängt. Worüber ich nachgedacht habe, als ich das gelesen habe, auch in deinem Profil auf der Seite von der Homepage, würdest du sagen, es gibt nicht mediale Sportgroßereignisse?
Naja, es gibt also sozusagen erstmal per se ist ja die Frage, was ist eigentlich ein Sportgroßereignis?
Das wäre tatsächlich die nächste gewesen, ja genau, genau. Gerne.
Und das wird in der Regel jetzt mal in einfachen Worten so formuliert, dass es einfach Sportereignisse sind, wo eben eine gewisse Teilnehmerzahl ist, wo ein gewisses Interesse dran ist, wo eben, ja, was ich sag mal über das typische Sportfest hinausgeht. Das sind in der Regel dann eben sowas wie Europameisterschaften, Weltmeisterschaften können das sein, das können auch andere Weltcups sein, da kann man auch von Sportgroßereignissen sprechen. Und das Entscheidende ist ja, wenn man von medialen Großereignissen spricht, dass es eben Ereignisse sind oder Sportereignisse, die eben sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommen. Also wir sehen ja gerade bei den Olympischen Spielen eine ganze Menge an Sportarten, die sonst in der täglichen Berichterstattung eigentlich kaum zu finden sind. Ja, wir sprechen deshalb oft auch von Randsportarten. Ja, Randsportarten deshalb, weil sie eigentlich am Rande der Medien nur irgendwie zu finden sind. Und da finden ja auch regelmäßig Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften statt, aber über die berichtet halt einfach niemand. Beziehungsweise die sind halt in den Massenmedien, also in den klassischen Medien wie Fernsehen oder Zeitungen oder Online-Nachrichten, sind die nahezu nicht zu finden. Und deswegen sind halt mediale Sportgroßereignisse genau die Ereignisse, die dann eben auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit haben und über die dann eben auch viel berichtet wird.
Ich finde es deswegen auch eine spannende Frage mit den Großereignissen. Es gab die Diskussion ja vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland, weil da auf der Kippe stand, ob es im Fernsehen übertragen wird und weil es ja eine Definition von Sportgroßereignissen gibt, nach der eben laut Rundfunkstaatsvertrag ARD und ZDF eben bestimmte Partien übertragen müssen. Und dann die Diskussion war, ja, also sehr verkürzt, trifft es jetzt bei dieser Frauen-WM überhaupt zu? Also haben die diese Schwelle schon überschritten? Aber das heißt, eure Definition von Sportgroßereignissen ist davon losgelöst und eher tatsächlich auf den sportlichen Aspekt gerichtet. Also in dem Moment, wo man sowas wie eine Europameisterschaft hat, ist es ein Sportgroßereignis, auch dann, wenn es nicht zu einem medialen Sportgroßereignis wird.
Genau, also das ist tatsächlich aus der Perspektive des Sports, das sind dann sozusagen die Highlights, die großen Wettkämpfe des Sports, die dann sozusagen unabhängig erstmal von der Medienberichterstattung betrachtet werden.
Kannst du ein bisschen definieren, was ihr unter diesem Schirm alles untersucht und in was für Sportarten du das vor allen Dingen auch speziell machst?
Also ich schaue mir tatsächlich vor allen Dingen die Fußball-Großereignisse an, also sprich Fußball-Weltmeister und Europameisterschaften, sowohl der Männer- als auch der Frauenmannschaften und die Olympischen Spiele. Mhm. Ich schaue natürlich auch sozusagen auf die Paralympischen Spiele, aber das hat man ja jetzt auch in diesem Sommer wieder gemerkt. Obwohl man natürlich auch da eine große Bühne geben wollte, ist dann doch gerade im Fernsehen deutlich weniger gelaufen und zu, sage ich mal, eher unattraktiven Sendezeiten im Vergleich zu den Olympischen Spielen. Und das zeigt aber schon mal wieder die Relevanz, die solchen Ereignissen dann auch zugeschrieben wird, weil man natürlich weiß, gerade Olympische Spiele, Fußball-WM, insbesondere der Männer natürlich, das wollen viele gucken. Ja, man erreicht eine große Zielgruppe, deswegen kann man das dann eben auch gut an Werbepartner verkaufen und möglichst viel Geld damit verdienen. Und gerade aufgrund dieser großen Reichweite sind das dann eben auch die Sportereignisse, die ich mir besonders anschaue, weil mich dann eben gerade fasziniert, was macht das eigentlich mit den Menschen, wenn sozusagen ein ganzes Land oder sag mal ein ganz Großteil eines Landes plötzlich die gleichen Spiele schaut, über die gleichen Themen sprechen kann, sich für eine Sache interessiert, weil das hat man ja eigentlich sonst nie.
Wobei ich mich ja immer frage, also wenn es jetzt darum geht zu sagen, das und das und das, das würde weniger geguckt. Ich meine, indem man das immer wieder behauptet und das dann nicht zeigt, kann man natürlich auch kein Publikum, keine Interessierten aufbauen.
Absolut. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was wir da im Sport haben, weil das ist so ein Vorurteil, mit dem auch der Frauenfußball immer kämpfen musste. Da hieß es auch immer, ja, das will doch aber gar keiner gucken und deswegen können wir es nicht bringen, weil wir wollen natürlich nur das bieten, was die Menschen sehen wollen. Aber dann haben wir ja gerade gesehen, bei den letzten Europa- und Weltmeisterschaften der Frauen, da sind plötzlich die Einschaltquoten durch die Decken gegangen. Auch danach, das Interesse am Frauenfußball in den Stadien ist immens gestiegen. Und das widerlegt ja eigentlich so ein bisschen die These im Sinne von, das will niemand gucken, sondern das zeigt genau das Umgekehrte. Wenn wir mehr davon zeigen, dann hat das auch einen Effekt auf das Interesse an der Sport, auch über die Sportgroßereignisse hinaus. Und da denke ich, komme aber später noch darauf hin, spielen eben gerade Sportjournalisten mit ihren Auswahlkriterien eine ganz zentrale Rolle und entscheiden in dem Sinne eigentlich mit, naja, wofür hat sich denn eigentlich der Sportfan zu interessieren?
Ja, definitiv. Wenn wir jetzt über das Thema Imagebildung noch mal kurz sprechen, dann sind das ja nicht nur die Medien, die daran mitwirken. Aber also, was würdest du zum einen sagen? Kannst du einschätzen, was so der Anteil der Medien ist? Ist das was, worüber ihr auch nachdenkt? Und wer ist noch verantwortlich für die Imagebildung durch so ein Sportgroßereignis, während es stattfindet?
Also es ist ja generell so, dass diese Sportgroßereignisse ja erstmal generell genutzt werden, eben um sich der Öffentlichkeit zu präsentieren, um ein globales Publikum zu erreichen. Und da spielen natürlich die Medien eine große Rolle. Also gerade wenn es um Länder geht, die sonst nicht so typischerweise in der Berichterstattung sind, dann ist das eine große Möglichkeit, da eben auch bestimmte Vorstellungen zu prägen. Also jetzt als Beispiel mal Katar. Ich glaube, hätte man vor der Vergabe an Katar Leute in Deutschland gefragt, ja, was wisst ihr eigentlich über Katar? Ich glaube, da wäre wenig bei rumgekommen. Ja, also hätte man noch grob verorten können, wo es ist. Vielleicht wären auch noch so ein, zwei Ideen gekommen, aber viel mehr hätte man gar nicht sagen können. Und erst eigentlich durch diese Vergabe dahin stieg das Interesse, was ist das eigentlich für ein Land, wie sind da die Zustände und so weiter. Also das heißt, da wurde ja gerade auch aus deutscher Sicht sehr, sehr kritisch berichtet, auf das Thema Menschenrechtslage geschaut. Und natürlich versucht der Gastgeber dem immer entgegenzuwirken, sich natürlich sehr positiv zu präsentieren und das Ganze zu beeinflussen. Das Entscheidende ist, je weniger ich als Fan, als Zuschauer, Zuschauerin von einem Land weiß, desto mehr bin ich quasi abhängig von dem, was ich in den Medien sehe. Jetzt war es bis vor einigen Jahren noch so, da haben wir vor allen Dingen natürlich im Fernsehen, in Zeitungen, im Radio über diese großen Ereignisse gesehen und gelesen. Inzwischen hat natürlich auch Social Media einen unheimlich großen Anteil an ja, Informationsgehalt, an ja, Berichten, die da gezeigt werden. Und somit ist es, verwischt das so ein bisschen. Also sozusagen das eine, was Journalisten auswählen und uns über dieses Land zeigen, und das andere, was aber Menschen vor Ort beispielsweise an Aufnahmen machen, an Erfahrungen posten. Und dadurch wird dieses Bild sozusagen vom Gastgeberland sehr, sehr viel ja, größer, sehr viel breiter dargestellt. Und trotzdem muss man immer sagen, solange ich nicht selber da war, solange ich selber keine eigenen Eindrücke habe, mache ich mir dann eben mein Bild von dem, was ich eben an Informationen aus den Medien bekomme, egal ob das soziale Medien sind oder ob es dann eben der Fernsehsender ist oder was ich halt während des Sportevents noch beiläufig mitbekomme.
Wenn man jetzt, du hast Katar gerade schon angesprochen, an die letzten Fußballweltmeisterschaften der Männer in Katar und Russland beispielsweise denkt, wäre also jetzt mein Eindruck, dass bis zu Beginn des ersten Spiels, sage ich mal, es schon auch eine Berichterstattung eben um die Zustände und um das Drumherum gab. Und der Eindruck ist aber schon der, wenn dann erstmal angepfiffen ist, dann gibt es eine sehr große Bereitschaft, auch bei vielen JournalistInnen im Sport, das dann zur Seite zu legen und eigentlich, wenn überhaupt, dann nochmal kurz drauf zu schauen, wenn es vorbei ist. Und dann, ja, zieht im Prinzip der Zug auch schon so weiter. Zum einen würde mich interessieren, ob du den Eindruck teilst, und zum anderen, wo siehst du denn da eine Verantwortung bei JournalistInnen in ihrer Rolle? Was würdest du dir da an mehr vielleicht auch wünschen?
Also tatsächlich, dein Eindruck ist genau richtig. Das haben wir auch in vielen Studien belegen können, auch in Studien in anderen, aus anderen Ländern hat sich genau das gezeigt, dass eigentlich so in den, sage ich mal, eine Woche, zwei Wochen bis maximal vier Wochen, bevor so ein Event losgeht, sind die Nachrichten über dieses Event oder die Zustände vor Ort oft sehr kritisch. Also da wird nochmal besonders hingeschaut, wie ist das mit der Organisation, wie ist das mit der Menschenrechtslage gegebenenfalls, wie ist das mit den Umweltverhältnissen, wie ist das... Also in ganz vieler Hinsicht wird da besonders kritisch nochmal drauf geschaut. Und dann kippt das so ziemlich mit Beginn der Wettkämpfe, egal ob das jetzt Olympische Spiele sind oder so ein Fußballturnier. Und das hat zwei Gründe. Also wir sehen, zum einen geht tatsächlich dann auch diese kritische Berichterstattung prozentual zurück. Oder von der Menge her, von der Anzahl her. Zum anderen überwiegt aber dermaßen dann die sportliche Berichterstattung, dass quasi der Rest mehr oder weniger untergeht. Also sprich, wir haben auch während der Events noch eine gewisse Menge an kritischen Berichten, aber natürlich überwiegt dann die Berichterstattung über den Sport an und für sich, über Ergebnisse, über Spieler, über die Highlights und so weiter. Und man muss natürlich auch sagen, viele, also es gibt einige Befragungen, die das zeigen, viele Fans, die wollen dann auch hauptsächlich diesen Sport sehen. Die haben gar keine Lust, sich sozusagen das Interesse oder die Stimmung am Sport dann durch kritische Berichterstattung vermiesen zu lassen. Ich sage es jetzt mal so, wie es einige Studien eben gezeigt haben. Das heißt, auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich als Leser, Hörer, wie auch immer, Zuschauer, dass man schon hingucken muss. Ja, gerade wir als Deutschen sind da ja inzwischen besonders kritisch und sagen, na Moment mal, das ist so viel nicht in Ordnung, da darf man doch jetzt nicht so ein Großevent ausrichten. Auf der anderen Seite, wenn es dann aber um den Sport geht, gibt es eben auch einen großen Anteil, der sagt, naja, aber jetzt geht's um den Sport, jetzt können wir doch das andere mal außen vor lassen. Und das macht es für Journalisten auch so schwierig, weil sie auf der einen Seite natürlich auch den Auftrag haben, auf eben Missstände hinzuweisen, sozusagen da kritisch zu sein, und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Menschen durch Sport unterhalten wollen. Ja, weil wenn das Interesse am Turnier nicht da ist, dann sind die Menschen noch weniger auch an diesen kritischen Themen interessiert. Und die Frage, wie man damit umgeht, ich glaube, dass es tatsächlich jetzt in den letzten Großereignissen eigentlich ein guter Weg war, dass man nicht müde wird zu sagen, guck mal, das läuft hier schief. Aber was mir am Ende fehlt, ist, dass eben auch mit Abpfiff des Turniers oder mit, sage ich mal, mit Erlöschen des Olympischen Feuers ist die Berichterstattung plötzlich komplett weg. Mhm. Also wenn wir uns nur mal die WM in Katar angucken, wer spricht denn da heute noch drüber? Was wissen wir denn aktuell, wie die Zustände da sind? Hat sich was verbessert? Ist es gleich geblieben? Hat sich wieder verschlechtert? Und das ist eigentlich das, was ich sagen würde, das ist eigentlich das Schlimmere, dass man im Vorfeld viel, sage ich mal, Kritik ausübt und viel Druck macht und eine große Beschwerdekultur hat, gerade in Deutschland. Und sobald das Event aber gelaufen ist, dann ist irgendwie auch gefühlt die Diskussion um die kritischen Aspekte komplett vorbei. Und das ist aus meiner Sicht ein großes Problem, weil das ist natürlich nicht nachhaltig.
Ja. Hat so ein bisschen was von sich erheben dann auch vielleicht über andere Länder und aber nicht an einer nachhaltigen Verbesserung interessiert sein, ne, sondern mehr daran, so in dieser Kritik irgendwie ja immer auch zu implizieren, dass man es halt selber besser macht.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr vielschichtiger Bereich quasi. Also, aber man kann natürlich hinterfragen, warum wird denn nicht mehr drüber berichtet? Ich meine, vielleicht gibt es dann auch wirklich nichts mehr zu berichten, ja, oder vielleicht wollen die Menschen auch, wenn das denn gelaufen ist, nichts mehr drüber hören. Vielleicht sagen die auch, ja, jetzt ist er gelaufen, ist gut, jetzt wollen wir das auch nicht mehr lesen. Aber generell muss man halt hinterfragen, wie viel denn so eine große Kritikwelle im Vorfeld bringt, wenn dann eigentlich danach alles gelaufen ist. Weil, und das ist sozusagen ein bisschen der nächste Schluss, andere Länder, die vielleicht ähnliche Menschenrechtsprobleme haben, die wägen natürlich auch ab. Lohnt sich das für uns, so ein Ereignis auszutragen? Was überwiegt? Überwiegt am Ende eine Kritik oder ziehen wir trotzdem noch genug Nutzen raus? Und wenn die aber beispielsweise sehen, naja gut, wir müssen im Vorfeld mit viel Gegenwind rechnen, aber wenn das erstmal läuft, dann sind alle zufrieden, dann haben wir viel positive Publicity und danach kriegt eh kein Hahn mehr danach. Dann glaube ich, ja, bietet mir dann eigentlich eine schöne Grundlage, diesen Weg auch zu gehen, ohne großartig viel befürchten zu müssen. Ist aber jetzt tatsächlich eher eine subjektive Einschätzung meinerseits, aber denk mal, durchaus plausibel.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, diese Effekte und die Aufmerksamkeit, gibt es da einen großen Unterschied zwischen Fußball-Großereignissen und anderen Sport-Großereignissen?
Das nicht, weil der Mechanismus ist im Grunde der gleiche. Also sozusagen wieder der Ausgangspunkt, wie viel weiß ich über ein Land oder man über eine Kultur. Und je weniger ich quasi weiß und je mehr ich dann durch die Berichterstattung mitbekomme, umso mehr verändert sich mein Bild von diesem Land. Also beispielsweise jetzt die Olympischen Spiele in Paris. Viele Deutsche haben natürlich zu dem Nachbarland ganz viele Verbindungen. Viele waren schon mal da. Viele haben so einen Eindruck, waren vielleicht sogar schon in Paris. Da sind dann eher die Bilder, die man dann sieht, vielleicht noch eine Bestätigung für das, was man selber da gesehen hat, was man selber an Eindrücken hatte. Und dann ändert sich sozusagen an meiner Vorstellung gar nicht so viel. Na, wenn wir aber jetzt vielleicht in andere Länder gucken, also jetzt vielleicht Menschen aus dem asiatischen Raum, die vielleicht noch nicht in Frankreich waren, für die sind das alles neue Eindrücke oder für viele, die sagen, oh, das ist ja ganz toll, wie das da alles aussah. Und bei denen ändert sich das. Also das heißt, es ist weniger eine Frage, welches Event das ist, sondern es hängt maßgeblich daran, wie die Berichterstattung abläuft, wie viel eben dann jeweils die Medien in den eigenen Ländern über das Gastgeberland zeigen und welches Bild, welche Facette denn da eben dargestellt wird.
Jetzt sind ja die Olympischen Spiele in Paris für ihre Geschlechterparität gefeiert worden. Aber man muss sagen, es ging dabei ausschließlich um die Zahl der AthletInnen. Also zum einen dann klar binäres System in dem Fall, Männer, Frauen, die eben bei 50% Männern und 50% Frauen lag. Und es ging aber nicht beispielsweise um TrainerInnen, Staff und so weiter. Und es gab auch überhaupt keinen Blick dafür, trifft das eigentlich auf alle teilnehmenden Länder zu, was nämlich genau nicht der Fall ist. Was macht es denn dann mit dir, wenn du diese ganzen euphorischen Social-Media-Platten bei verschiedenen Medien siehst und feststellst, erstmal wird da überhaupt nicht hinter die Kulissen geschaut?
Ja, dann denke ich mir genau das. Also, dass ich mir auch denke, oh, das ist ja schön, das lässt sich jetzt auch gut medienwirksam präsentieren, Geschlechterparität und viele, die sich dafür feiern lassen. Und dann denke ich mir, ja, aber der Weg ist extrem weit, weil du hast schon einiges angesprochen. Also auf der Ebene der Funktionäre haben wir extremes Ungleichgewicht. Die wenigsten sind wirklich Trainerinnen, ja. Wenn wir innerhalb der Länder gucken, haben wir ganz große Schwankungen. Also, weil sozusagen sagen können, da macht es nochmal deutlicher, wo Frauensport gefördert wird oder wo Frauen mitunter vielleicht Sport überhaupt keinen Zugang dazu haben. Oder auch wenn man wieder guckt, wie über die einzelnen Sportarten berichtet wird. Also nur weil sozusagen jetzt eine Geschlechterparität ist, heißt es nicht, dass wir die vielen anderen Dimensionen, dass wir da auch schon eine Gleichheit haben, sondern das ist so der erste Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, aber aus meiner Sicht, also es ist sicherlich auch toll, das will ich gar nicht sagen, aber unterm Strich ist es eigentlich erstmal oberflächlich nur eine Zahl, ja, nur was Quantitatives. Und wenn man denn genauer hinschaut, dann sieht man aber eben doch, dass es eben auf der qualitativen Ebene, also auf der Frage, wie ist es denn jetzt genau, noch große, große Unterschiede gibt.
Und was man ja auch sagen muss, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, die Medien bilden ja auch dann wiederum einen Teil der Kulisse und die Berichterstattung hat sich nach wie vor deutlich intensiver auf die Männer konzentriert, ne? Wie bricht man das auf? Wie schaust du da drauf?
Also ja, das ist schwierig. Wir wissen zum Beispiel aus Forschung aus Amerika, die da wirklich in, ich weiß nicht, wie sie es machen, in kurzer Zeit tatsächlich die gesamte Berichterstattung, die über Fernsehübertragung analysieren. Und die stellen seit Jahren eigentlich einen Trend fest, dass bei den Olympischen Spielen sogar tendenziell ein bisschen mehr über die Frauen berichtet wird als über die Männer. Jetzt muss man fragen, woran liegt das? Also das eine kann natürlich sein, dass man sich also bewusst vornimmt, über Frauensport mehr zu berichten. Zum anderen ist es aber eben auch so, dass man sagen muss, Medien schauen natürlich auch im Vorfeld, wo erhoffen wir uns denn die größten Medaillenchancen? Also das heißt, wenn es da eben mehr Sportlerinnen gibt, wo man davon ausgeht, die werden eine Medaille holen und es gibt weniger Sportarten mit männlichen Athleten, wo man erwartet, dass da eine Medaillenchance ist, dann wird natürlich eher das gezeigt, wo eben die größten Siegmöglichkeiten bestehen. Also das ist übrigens auch eine Erklärung dafür, warum eben diese Geschlechter, auch Berichterstattung bei Sportgroßereignissen doch ausgewogener ist als jetzt im Alltäglichen. Also im Alltäglichen wird in etwa zwischen 5 bis 10% über Frauensport berichtet. Bei Sportgroßereignissen wie den Olympischen Spielen, da ist das eben weitaus ausgeglichener. Also in Deutschland auch noch nicht ganz, aber zumindest annähernd vergleichbar. Na, weil es dann eben mehr um den Erfolg geht und weniger um das Geschlecht an und für sich. Man müsste sich jetzt aber mal wirklich im Detail anschauen, welche Sportarten da gezeigt werden. Auch da geht es natürlich darum, was ist besonders beliebt in Deutschland, wo erhofft man sich wieder die größten Einschaltquoten oder wie gesagt, wo gibt es vielleicht sogar sowas wie Stars oder Vorbilder, die auch schon vor dem Event bekannt waren. Unterm Strich, ja, sind aber doch an vielen Stellen immer noch ja, weniger Frauen im Vordergrund als Männer, auch in der Berichterstattung in Deutschland. Und das zu durchbrechen, glaube ich, ist ein Ziel. Da sind auch die Öffentlich-Rechtlichen dran. Aber mitunter hat es vielleicht dann auch einfach Faktoren, wie gesagt, Erfolgsaussichten, die dazu führen, dass man eben doch eine gewisse Verzerrung noch drin hat.
Aber wenn du jetzt sagst, da werden dann teilweise die Frauen sogar mehr in den Fokus genommen als die Männer, das liegt ja dann sicherlich immer daran, in welchen Wettbewerben man jetzt als welches Land die besten Medaillenchancen hat, oder? Also, weil grundsätzlich gibt es ja in jedem Wettbewerb eine Medaille. Die Frage ist nur am Ende, wer sie gewinnt.
Genau. Also das ist sozusagen, oder da greife ich nochmal einen Schritt zurück. Also gerade bei diesen Sportgroßereignissen, Olympischen Spielen, bleiben wir mal dabei. Da ist ja sowieso der Fokus vor allen Dingen auf die eigenen Sportler und Sportlerinnen. Ja, da ist sozusagen dann das Nationale wichtiger als jetzt das Geschlecht oder als andere Nationen. Also da werden natürlich erstmal in jedem Land die Sportarten vor allen Dingen übertragen, wo das jeweilige Land sehr erfolgreich ist. Also zum Beispiel bei uns haben wir ja zum Beispiel dieses Jahr sehr viel Beachvolleyball gesehen, ja, weil wir eben da auch weit gekommen sind. In anderen Ländern, da sind dann eher Sportarten, die vielleicht eher Kampfsport sind, wo die Nationen sehr vorne mit dabei sind, wo viele Medaillenchancen sind. Wieder anderen sind noch mehr die Sprintdisziplinen und so weiter. Also da suchen schon die Fernsehsender die Übertragungen raus, wo man eben für das eigene Land die größten Chancen sieht. Und dann innerhalb sozusagen der Länder wird dann eben nochmal geguckt, wo haben denn jetzt unsere Frauen und wo haben unsere Männer da die größten Medaillenchancen und dann wird auch das wieder am stärksten fokussiert und gezeigt.
Und gleichzeitig ist es ja so, dass es eben nicht nur um Zahlen geht, sondern auch um die Art und Weise der Berichterstattung. Und dass bei Frauen sehr häufig man den Eindruck hat, da steht der sportliche Erfolg gar nicht so sehr im Fokus der Berichterstattung, sondern da geht es eher darum, wie vereinbaren sie das mit der Mutterschaft, in welchen Klamotten kommen sie zum Training und so weiter, bis hin zu, dass Frauen, nachdem sie eine Medaille gewonnen oder einen Rekord gebrochen haben, irgendwie in der Bauchbinde stehen haben, Ex-Freundin von, du weißt, worauf ich anspiele.
Ja, absolut. Ja. Ja, auch das ist sowas, ja, da fehlen einem fast immer die Worte, weil es ist leider auch so eine Tendenz, die sich irgendwie ganz schwer durchbrechen lässt, weil auch das ist was, was sich in den letzten 10, 20, 30 Jahren eigentlich, naja, sagen wir mal, in vielen Bereichen wenig verändert hat. Ich mache aber gleich noch ein Aber dahinter. Also tendenziell sehen wir eben auch hier, wenn wir uns empirische Ergebnisse anschauen, also Analysen anschauen, dass eben bei Männern wirklich häufiger über, ich sag mal, die sportliche Karriere, über die Leistungsfähigkeit, über die Erfolge, über die Rekorde, über die Trainings und so weiter gesprochen wird. Also mehrheitlich über wirklich Faktoren und Infos, die rein auf den Sport bezogen sind. Und bei Frauen hat man eben genau das, da wird immer noch viel außenrum erzählt. Ja, also egal ob das, du hast es gerade schon so schön gesagt, mit welchen Klamotten die da hingekommen sind, ja, ob sie noch einen Glücksbringer dabei haben, ob sie jetzt noch die Familie dabei haben, wie sie das mit Kindern machen, was sie nebenher arbeiten. So, und ich meine, das ist ja auf der einen Seite alles schön, weil das macht ja die Frauen irgendwie auch persönlicher, nahbarer, greifbarer. Gleichzeitig, sage ich mal, fehlt dann aber natürlich die Zeit, um gleichermaßen die Leistung anzuerkennen, ja? Weil die mindestens genauso hart trainieren, genauso hart sich vorbereiten, genauso emotional und voller Ehrgeiz in den Wettkampf gehen und das fällt damit eben so hinten runter. Und wie gesagt, dieses gerade genannte Beispiel mit der Schwimmerin und dem Schwimmer, ja, wo sozusagen deutscher Rekord geschwommen wird und dann fragt man erstmal, wie man denn jetzt den Erfolg des Ex-Freundes findet. Das ist natürlich ganz übel, aber es ist leider wieder so ein Musterbeispiel, was sich nicht in der Deutlichkeit, aber im Kleinen halt in ganz vielen Bereichen findet. Ich möchte aber, und jetzt kommt mein kleines Aber, was ich schon angekündigt hatte, sagen, dass gerade bei uns die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF dahingehend aus meiner Sicht einen sehr guten Job machen. Also da wird eben auch bei Moderation, da wird bei Berichterstattung, bei der Kommentation eigentlich sehr gut inzwischen drauf geachtet, egal ob das Sommerspiele, Winterspiele sind, dass man eben nicht mehr in diese Fettnäpfchen tritt. Gut, ab und zu kommt es dann doch mal wieder vor, aber das zeigt eben genau das, worüber wir eingangs schon gesprochen haben, dass eben viele Dinge unbewusst einfach ablaufen. Ja, und das war in dem Moment sicherlich auch gar nicht böse gemeint, aber wie heißt es so schön, böse gemeint ist nicht unbedingt gut gemacht. Und daher ist es genau das, wo man eben immer wieder darauf achten muss und sagt, ja, bleibt doch bitte auch bei den Frauen bei den gleichen Fragen wie bei den Männern. Oder ich sage immer, man muss mal sich vorstellen, hätte man diese Frage auch einem Mann gestellt? Oder andersrum, wie wäre es, wenn man die Fragen, die man einem Mann stellt, einer Frau stellt? Und wenn sich dann irgendwann komisch anfühlt, dann weiß man, da haben wir eben immer noch so eine Geschlechterverzerrung drin.
Ja, und also ich, also persönlich einfach nur, finde ich, komme ich dann auch irgendwann an meine Grenzen, immer wieder quasi so den Benefit of a Doubt zu geben und zu sagen, naja, das war jetzt nicht bewusst, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, finde ich, gibt es halt auch eine Verpflichtung, sich Dinge bewusst zu machen. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich dann eben über einen Frauensport berichte oder über eine Frau im Sport vielmehr und eine Frau interviewe, dann muss ich mir halt vorher einfach mal Gedanken drum machen, was sind angebrachte Fragen und was sind unangebrachte Fragen, und kann dann halt nicht wieder in so einen Fettnapf irgendwie reinlatschen und hinterher sagen, oh, upsie. Natürlich machen alle Menschen Fehler, du und ich machen auch Fehler. Das bleibt gar nicht aus. Aber es gibt halt so strukturell bedingte Fehlleistungen, sage ich mal, wo man vielleicht dann irgendwann schon die Erwartung haben kann, dass Leute sich damit auseinandersetzen.
Absolut, vor allen Dingen auf der Ebene. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, so einen Spartenkanal geguckt, wo der Praktikant das erste Mal Erfahrung sammeln darf, sondern auf dem Niveau erwartet man das einfach. Aber wie gesagt, die Frage ist, was steht dahinter? Und was da eben noch mitschwingt, ist im Prinzip, dass wieder deutlich wurde, vielleicht auch der Reporter interessiert sich einfach mehr für Männersport als für Frauensport. Und das kam in dem Moment einfach durch. Ja, genauso wie es sozusagen ein bisschen unausgesprochene Gesetz ist, was man aus so ein paar Analysen weiß, dass eben, wenn jemand Männersport machen darf, ist das höher angesehen, als wenn jemand Frauensport kommentieren darf. Mhm. Solange eben solche Denkweisen noch drin sind, wird sich sowas leider immer wieder finden, weil in dem Moment sozusagen, wenn man die Wertschätzung für die Leistung der Schwimmerin genauso gebracht hätte, dann hätte man auch erstmal ihr zum deutschen Erfolg natürlich gratulieren können und so weiter und so fort. Aber da war wahrscheinlich selber im Kopf, ah, der ist jetzt Olympiasieger und keine Ahnung. Aber das gehört natürlich zu einer Professionalität dazu, dass selbst wenn ich andere Tendenzen habe, dass ich dann aber den Respekt auch gegenüber dem Sportler, der Sportlerin zeige und dann eigene Interessen quasi da nicht so durchdrücken dürfen. Aber bin mir sicher, da kommen wir an einem späteren Zeitpunkt auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Aber ich bin da ganz bei dir. Immer wieder entschuldigen macht es nicht besser. Aber für mich ist immer die Frage, was sagt uns das eigentlich über das System zusätzlich aus? Und in dem Fall zeigt es einfach, ja, es ist halt auch immer noch so, wenn dann Männer sozusagen erfolgreich sind, scheint es mitunter mehr Bedeutung zu haben als eine Frau, als wenn eine Frau dann erfolgreich ist. Das ist jetzt ja eine sehr steile These, aber bei einigen ist es möglicherweise so.
Ja, und das ist doch aber eigentlich das, was komplett wild ist, weil ja häufig die Frauen diese Leistungen unter viel schwierigeren Bedingungen, schlechtere Infrastruktur, weniger ja. Förderung, mehr Widerstände auf die Platte bringen.
Absolut. Aber das wird ja dann immer vergessen. Also es wird ja dann immer einfach argumentiert mit, aha, aber Frauen, die können ja einfach auch gar nicht schon wegen ihrer physischen Voraussetzungen, die sind halt nicht so schnell, die können sich nicht so schnell drehen, die können und so weiter. Ich meine, ich glaube, es wäre auch Blödsinn, jetzt abzustreiten, dass nicht genetisch Männer einen gewissen Vorteil haben. Aber ich glaube, wenn man wirklich erreichen würde, dass Frauen unter den gleichen Bedingungen trainieren könnten oder auch zu ihren Bedingungen, weil das muss man ja auch sehen, und das ist jetzt auch ein Bereich, der erst, muss man sagen, Überraschung ganz neu kommt. Man stellt fest, oh, wenn Frauen Zyklus haben und hormonelle Schwankungen haben, sind sie nicht konstant leistungsfähig, wie das jetzt Männer tun können, die eben keine solche hormonellen Schwankungen haben. Also da ist man jetzt auch dran zu gucken, wie kann man denn das Training anpassen, wie kann man sozusagen das mit dem Wettkampf abstimmen, damit dann eben auch Frauen trotz hormoneller Schwankungen und Beschwerden im Zyklus eben optimal trainieren können, ohne sich halt überzutrainieren und Verletzungen zu haben. Weil bisher war es lange Zeit so, man hat einfach in Anführungsstrichen jeden leicht trainiert, jede leicht trainiert und auf solche Sachen gar keine Rücksicht genommen. Und deswegen, da ist aber gerade viel Bewegung drin in dieser Hinsicht. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, mal zu gucken, was denn in Zukunft, was ist denn eigentlich möglich? Was können denn Frauen alles sogar leisten, wenn sie wirklich annähernd gleiche Bedingungen hätten und nicht die Doppelbelastung aus privaten und beruflichen, plus eben wirklich auf sie abgestimmte Trainings- und Ernährungspläne und so weiter und so fort. Wie gesagt, in einigen Verbänden wird da schon sehr viel getan, auch gerade im englischen Fußball wird da auch schon viel genauer hingeguckt, viel individualisierter werden da Trainingspläne erstellt. Und da hängen wir tatsächlich in Deutschland hinterher. Aber wie gesagt, da tut sich gerade sehr, sehr viel.
Ja, und letztlich kommt da ja auch noch dazu, dass dieser binäre Blick auf den Sport einfach auch sehr, sehr viele Personen ausschließt. Und wenn man jetzt darüber spricht, zu sagen, man möchte Menschen die Möglichkeit geben, zu den für sie bestmöglichen Bedingungen zu trainieren, da werden momentan viel zu viele überhaupt gar nicht mitgedacht, weil wenn man sich jetzt auch anschaut, wie bisher die Forschung verläuft zum Thema Training rund um den Zyklus, was jetzt Menschen mit Uterus angeht, dann ist es beispielsweise auch so, dass das ja gar nicht kongruent ist. Es gibt Studien, die nahelegen, dass in dieser Zyklusphase die Leistungsfähigkeit besonders hoch ist, und es gibt Studien, die nahelegen, dass in jener Zyklusphase die Leistungsfähigkeit besonders hoch ist. Und am Ende muss man wahrscheinlich sagen, bei allem, auch gerade was mit Hormonen zu tun hat, haben wir es eben mit einer sehr, sehr hohen Individualisierung zusammen zu tun. Also da kann man überhaupt nicht mit der Gießkanne so drüber sehen, sondern dann muss man anfangen, tatsächlich Trainingspläne viel individueller zu machen, als sie früher vielleicht erstellt wurden, um dann allen Menschen die Möglichkeit zu geben, das für sie Beste eben aus sich rauszuholen.
Ja, beziehungsweise man könnte sogar noch einen Schritt weiter sozusagen noch ergänzen. Vielleicht haben eben bisher sich auch gerade die dann durchsetzen können, die Frauen, die eben sozusagen dann nicht so empfindlich, also empfindlich gar nicht im negativen Sinne, sondern die eben nicht so starke Schwankungen haben oder wahrnehmen oder Beschwerden haben, sondern die dann eben mit dieser permanenten Trainings- und Wettkampfbelastung einfach aus der physischen Perspektive auch besser zurechtgekommen sind. Ja, also wir wissen ja gar nicht, wie viele Frauen vielleicht in den vergangenen Jahrzehnten auch Rekorde gebrochen hätten und dabei bleiben können, wenn sie vielleicht eben wirklich individuell eine bessere Förderung erhalten hatten. Ja, so haben sich eben am Ende die durchgesetzt, die unter den Umständen halt am besten performen konnten. Mhm. Ja, und ich glaube, so wären eben nochmal neue Möglichkeiten geschaffen, auch für eine gesündere Trainingsweise, auch für Frauen, wenn auch das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Viele Frauen nehmen dann im Leistungssport halt auch beispielsweise die Pille einfach, damit die Periode komplett unterdrückt wird, damit sie eben permanent leistungsfähig sind. Ja, und das kann ja auch nicht, also das kann ja nicht sinnvoll sein, das kann ja nicht gut sein, aber zeigt eben auch, über welche Grenzen dann viele eben auch gehen müssen, um wirklich ganz oben dabei zu sein.
Und um sich dann, nachdem sie einen Landesrekord aufgestellt haben, nach ihrem Ex-Freund fragen zu lassen. Das ist doch alles ganz fantastisch. Aber um mal das Thema Sichtbarkeit noch von einer anderen Seite aufzubohren, was würdest du denn sagen, gerade für Sportlerinnen, wo wir ja jetzt also etabliert haben und auch schon vor diesem Podcast heute wussten, dass die leider Gottes stark benachteiligt sind, was die mediale Sichtbarkeit angeht, was haben die denn für eine neue, ja, Chance, Möglichkeit durch die sozialen Medien? Wie siehst du das? Wie können die das für sich nutzen? Was hat das vielleicht auch schon verändert in den letzten Jahren bei den letzten Großturnieren?
Ja, also Social Media ist auf der einen Seite natürlich eine unheimlich große Möglichkeit, weil sich da quasi jeder selber darstellen kann und so inszenieren kann, wie er es will. So, das heißt, ich bin gar nicht mehr davon abhängig, dass irgendein Journalist über mich einen Bericht macht, sondern ich kann einfach selber auf Instagram Fotos von mir reinstellen oder diverse andere Kanäle und kann mich da quasi selbst vermarkten. So, das ist aber, auf den ersten Blick klingt das erstmal ganz easy, wie es aber so immer ist. Die Medaille hat zwei Seiten. Denn zum einen muss man natürlich auch da überlegen, will man das eigentlich? Ja, also zum Beispiel, es gibt natürlich manche, wir kennen Alisa Schmidt beispielsweise, die Leichtathletin, die sportlich nicht ganz vorne mitspielt, aber trotzdem auch in der internationalen Presse extrem sichtbar ist, einfach weil sie irgendwann mal zur sexiest Leichtathletin irgendwas gewählt worden ist. Und seitdem unheimlich viel Aufmerksamkeit erhält und sich die oft weniger um ihre sportliche Leistung dreht, tatsächlich um ihr tolles Aussehen, was sie zweifelsohne hat, aber de facto weiß sie das für sich zu nutzen. Und da gibt es ja jetzt auch andere Sportlerinnen, also auch während der Olympischen Spiele in Paris haben eine oder andere dann eben auch gesagt, dass sie da die sozialen Kanäle nutzen, um sich eben darzustellen, um dann eine zusätzliche Einnahmequelle haben und sich da quasi vermarkten. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja auf der einen Seite ganz gut, auf der anderen Seite haben wir jetzt aber eigentlich genau diesen Widerspruch. Wir kritisieren, dass in den Massenmedien Frauen immer eher über ihr Privates, über ihr Äußeres, über was weiß ich, quasi definiert werden und beschrieben werden. Und jetzt sagen wir, gut, jetzt machen die aber privat genau das Gleiche. Ja, weil man weiß, wenn sie dann nur ihre Trainingspläne posten oder ihre Wettkämpfe, ist wahrscheinlich das Interesse geringer, als wenn man eben doch nochmal ein Urlaubsfoto sieht oder leicht bekleidet am Strand oder heute was ganz Gesundes gegessen, weil das eben das ist, was Leute, oder gerade die junge Generation, die dann eben auf Social Media unterwegs ist, was die halt bindet, ja, weil man dann so eine Art Empfinden hat, so man kennt die Person, man weiß, was hat die für Gewohnheiten, was isst die gerne, wo ist sie gerade verreist, und das erzeugt wie so eine Art freundschaftliches Verhalten oder Verhältnis, ja, natürlich sehr einseitig, und deswegen ist es im Prinzip Fluch und Segen, wenn ich auf der einen Seite dann genauso da mein Privatleben darstelle, dann wird ja auch wieder meine Leistung gewissermaßen in den Hintergrund gerückt, auf der anderen Seite muss ich aber fast schon diesen Weg gehen, um erstmal Interesse an meiner Person zu erzeugen und dann die Leute vielleicht auch dazu zu bringen, mal bei meinen Wettkämpfen einzuschalten oder im Idealfall vielleicht sogar Merchandise oder sonst was zu kaufen. Daher ist es wirklich ein sehr schwieriges Feld und da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, welchen negativen Seiten das Ganze denn eben wirklich hat, wenn wir denn eben an Shitstorms oder sonst welche Sachen denken, die dann eben auch inzwischen bei Social Media leider sehr, sehr häufig vorkommen.
Aber würdest du nicht sagen, es macht dann doch einen großen Unterschied, ob man das eben selbst in der Hand hat, was man über sich veröffentlichen möchte in den sozialen Medien, oder ob es einem eben übergestülpt wird, welche Teile von Privatleben vielleicht auch gegen den eigenen Willen veröffentlicht werden in beispielsweise Boulevardmedien?
Absolut. Also das ist ja sozusagen ein Riesenvorteil, weil eben sozusagen die Kontrolle, was teile ich da an Informationen, wie stelle ich mich da, welches Bild möchte ich nach außen vermitteln, das habe ich dann quasi selber in der Hand, ja, oder in einem Manager oder einer Agentur, mit der ich zusammenarbeite. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Und wir sehen auch, oder das kann man immer wieder beobachten, dass denn eben auch Journalisten, wenn sie einen Sport kommentieren, durchaus dann auch ein paar Sachen erzählen, die eben der Sportler, die Sportlerin auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht und geteilt hat. Also das heißt, da kann ich eben schon Anreize schaffen, was ich dann sozusagen möchte, worüber auch gesprochen wird, und gleichzeitig kann es dann aber eben wieder passieren, dass dann eben während des Wettkampfes der Kommentator sagt, ja, und neulich auf Social Media hat sie ja ihr Foto aus dem Urlaub in Italien gezeigt, also sprich, wo man dann auch wieder diese privaten Einblicke hat, während es da eigentlich um die sportlichen Aspekte gehen sollte. Ja, aber im Großen und Ganzen denke ich mehr Segen als Fluch. Aber es gilt eben wirklich abzuwägen und zu überlegen, wie will ich mich da präsentieren, wie ist denn vielleicht auch der Anteil von privaten Einblicken und tatsächlich sportbezogenen Informationen. Aber ich glaube, es geht fast nicht ohne Social Media.
Und die Frage, wie viel Privates gibt man preis, die stellt sich oder muss sich ja letztlich jede Person stellen, die sich da bewegt. Also um das an da vielleicht mal dahingehend noch abzubinden. Ich würde zum Schluss gerne noch mal kurz auf ein anderes Thema kommen. Du hast dich, ich habe die Casey vorhin angesprochen, 2023 rund um die WM in Australien auch intensiv mit weiblichen Fans beschäftigt und ihr habt da verglichen zwischen Fankultur in Deutschland und Australien. Mich würde mal interessieren, was da der Ansatz war und wie ihr vorgegangen seid. Du warst ja in dieser Zeit dann auch in Australien, oder?
Genau, also wir waren zur Frauenfußball-WM voriges Jahr in Australien, fand ja Nordaustralien und Neuseeland statt, und haben versucht, vor Ort Leute anzusprechen, aber auch über online quasi Fans zu erreichen und für unseren Online-Fragebogen quasi zu motivieren, mitzumachen. Und der Hintergedanke war tatsächlich, also Frauenfußball ist ja in vielen Ländern doch langsam oder stößt auf steigendes Interesse. Und wie gesagt, Kollegin Casey, die unheimlich sich für Frauensport in Australien arrangiert, da unheimlich viel Arbeit, sehr gute Arbeit leistet. Und auf der anderen Seite wir eben hier mit einer Kollegin noch, die Jessica Kuhnert aus Deutschland, haben eben den Frauenfußball in Deutschland unter die Lupe genommen und haben uns jetzt interessiert, okay, es ist eigentlich die gleiche Sportart, aber gibt es da Unterschiede in der Fankultur, weil ja auch Australien und Deutschland mit Blick eben gerade auf Genderfragen sehr, sehr unterschiedlich sind. Also was meine ich damit? Während wir hier noch in Deutschland über sozusagen männlich-weiblich divers diskutieren, ist es in Australien alles viel selbstverständlicher schon. Da wird auch noch viel mehr, also ich sag mal, da wird anders nochmal differenziert, aber auf eine Art und Weise, wie ich finde, die irgendwie einem das Gefühl gibt, das ist alles selbstverständlich. Also wir haben ja immer noch so an verschiedenen Stellen hier in Deutschland ja immer noch, ich sag mal, fast Berührungsängste, wenn es dann mal zum Thema Transgender kommt oder drittes Geschlecht oder non-binär oder sonst was. Und das ist in Australien irgendwie viel, viel selbstverständlicher und akzeptierter. Oder man lässt die Leute einfach in Anführungsstrichen so leben, wie sie das halt gern wollen. Und interessanterweise zeigt sich das eben auch in den Fankulturen des Frauenfußballs, dass wir auf der einen Seite sehen, dass eben gerade die australischen Fußballfans, Frauenfußballfans, den Frauenfußball als weitaus inklusiver wahrnehmen, also so als jeder ist willkommen, egal welches Geschlecht, egal welchen Hintergrund er hat, Hauptsache er hat Spaß an der Gemeinschaft, also wirklich so diese familiäre Atmosphäre. Wir sehen auch in Australien, ist das wirklich so ein Familienevent, also wenn da Frauen in Stadion oder Frauenfußball im Stadion läuft, da kommen Familien hin, da kommen Kinder hin, da ist es selbstverständlich, dass eben auch gleichgeschlechtliche Paare hingehen und da einfach eine schöne Zeit haben. Und das sehen wir in Deutschland zwar ähnlich, aber nicht in dieser Ausprägung. Also nach unseren Daten ist es auch hier so, dass der Frauenfußball als ein Bereich gesehen wird, der eben offener ist als der Männerfußball. Also gerade im Männerfußball haben wir ja immer noch das Problem mit Homophobie, oft auch mit Gewalt, mit Aggression. Der ganze Umgang ist halt einfach, ich sag mal, ein bisschen radikaler, ja. Und das ist eben beim Frauenfußball nicht so, wo es eben auch hier familiärer ist, irgendwie inklusiver. Also sprich, alle sind irgendwie willkommener. Man guckt da nicht so genau, ist der jetzt ein Experte für Fußball oder nicht. Aber wie gesagt, das ist wesentlich stärker in Australien ausgeprägt. Da ist es eben wirklich, hat es nochmal eine andere Bedeutung. Und der Hype denn aber um den Frauenfußball und dass eben auch die Frauenfußballerinnen diese Ideale oder diese, sag ich mal, Werte so verkörpern im Sinne von, hey, dieser Sport ist für alle da, wirkt sich dann eben wieder auf die Fans aus und das im nächsten Schritt dann eben auch ein Stück weit ja, spiegelt auch so ein bisschen die Werte in der Gesellschaft wieder und das ist eigentlich sehr schön zu sehen. Das andere, was wir aber sehen, ist, dass wenn es gerade um Professionalisierung geht, um Mediatisierung, also sprich, wie präsent ist eben der Frauenfußball in den Medien, wie professionell sind die Trainingsbedingungen, das wird in Deutschland höher bewertet. Mhm. So, und das bringt uns, und dann mache ich einen Punkt gleich an den Satz ran, dann zu einem interessanten sozusagen Verhältnis, weil wir auf der einen Seite sehen, die Fans lieben so diese Nahbarkeit, dieses Gemeinsame beim Frauenfußball. Das scheint aber dann sozusagen zu kippen, sobald eben eine stärkere Mediatisierung da ist. Also sprich, je mehr Medien da eine Rolle spielen, je mehr stärker eine Professionalisierung und Kommerzialisierung eine Rolle spielen, sodass man eigentlich gar nicht richtig weiß, was soll man sich jetzt wünschen? Soll der Frauenfußball so authentisch und sozusagen in dieser Kultur so herzlich und nahbar bleiben, wie er ist? Mit der Einschränkung, dass dann vielleicht die Professionalisierung ein bisschen auf der Strecke bleibt oder nimmt man eben in Kauf, dass das alles ein bisschen leidet, ja, das nicht mehr so kuschelig und familiär ist und dafür aber die Fußballerinnen, ich sage jetzt mal, unter professionelleren Bedingungen trainieren und spielen können.
Im Idealfall muss man da sicherlich einen Mittelweg finden, ne? Weil die Professionalisierung ist notwendig. Aber ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Professionalisierung halt aktuell dann doch so aussieht, wie viele Leute aus verschiedenen Bereichen immer gewarnt haben, sie nicht aussehen zu lassen, nämlich dass man einfach alles dem Fußball der Männer nachklappert, anstatt eben den Fußball der Frauen in seinen individuellen Stärken zu betonen und weiterzuentwickeln. Was meines Erachtens nach auch absolut möglich wäre, wenn man es denn wollen und als den richtigen Weg begreifen würde.
Absolut. Also das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, was wir gerade in Deutschland immer haben, dass man alles mit dem Männerfußball so vergleicht. Mhm. So, also und Frauenfußball ist einfach mit Männerfußball in so vieler Hinsicht nicht zu vergleichen. Ja, der Sport an und für sich ist eine gleiche, aber die ganzen Bedingungen, die Rahmenbedingungen außenrum, die sind ja so unterschiedlich und da möchte ich immer gerne darauf hinweisen, dass es eben wichtig ist, sozusagen das ein bisschen auszuklammern, weil sozusagen im Vergleich zum Männerfußball schneidet in Deutschland jede andere Sportart, egal ob Männer- oder Frauen-Teams, das sind schlechter ab. Ja, und deswegen fände ich es auch den falschen Ansatz zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt alles am Männerfußball abschauen und das so überstülpen, sondern eher, wie du sagst, gucken wir uns doch lieber an, was sind denn die Besonderheiten der einzelnen Sportarten und wie oder der Sportlerinnen und was macht den Sport eigentlich aus und wie können wir das bestmöglich fördern?
Wenn man jetzt schaut auf das, was ihr gemacht habt rund um die WM in Australien, würde mich mal noch interessieren, wie hat sich denn das Bewusstsein vielleicht bei Mädchen und jungen Frauen in Sachen Vorbildern verändert? Also ich fand das total berührend, als Alex Morgan jetzt ihr Karriereende bekannt gegeben hat und erzählt hat, dass ihre 4-jährige Tochter gesagt hat, sie möchte Fußballerin werden und dass sie, also Alex Morgan, so das Gefühl hat, ihre Generation hat ganz viel dazu beigetragen, dass jetzt schon ein Mädchen mit 4 Jahren sagt, hey, das ist für mich irgendwie auch eine Option, ich möchte Fußballerin werden. Klar, wenn die eigene Mama Fußballerin ist, liegt das vielleicht sogar noch mal näher, aber trotzdem, da hat ja schon ein Bewusstseinswandel stattgefunden oder findet nach wie vor statt, oder wie würdest du das bewerten?
Ja, absolut. Also das sieht man sozusagen in einigen Studien auch interessanterweise eben aus Australien, weil man sich da eben einige Fragen schon vor ein paar Jahren gestellt hat, wo wir so langsam erst hinkommen, die eben wirklich zeigen, wenn es eben Sportarten gibt, ich sag mal, die traditionell eher als männlich angesehen werden, also eben zum Beispiel sowas wie Cricket oder Rugby oder ja, Vergleichbares, also wo es ein bisschen härter zur Sache geht, sage ich mal, und es gibt da eben weibliche Vorbilder, dass dann eben gerade auch junge Mädchen sagen, boah, cool, das kann ich auch machen, oh, das will ich gerne mal ausprobieren. So, aber einfach, weil die es mal sehen müssen, ja, wenn man das nie sieht, dass auch Frauen das spielen können und gut drin sein können, dann komme ich ja gar nicht auf die Idee. Und das kann man jetzt genauso auf Schiedsrichterinnen, auf Sportfunktionärinnen, auf Bundestrainerinnen, auf Sportjournalistinnen, auf alle übertragen. Man braucht einfach so ein paar Vorbilder, so ein paar, die da einfach zeigen, guck mal hier, ich kann das und wenn ich das kann, kannst du das auch. Und das zeigt sich da eben auch in Studien, dass das eben ein unheimlich wichtiger Punkt ist, dass klar die jungen Mädchen Vorbilder haben, also weibliche Vorbilder haben, an denen sich orientieren können und sehen, ah, guck mal, das kann ich machen, das ist toll, das darf ich machen. Und das andere, das fand ich auch sehr schön und da muss ich sagen, das hat mich auch berührt, als ich in Australien war, gerade im Vorfeld der Spiele der Australierinnen natürlich, da hat man auf den Straßen viele Fans gesehen, australische Fans und da waren eben auch Männer und kleine Jungs mit Trikots von den Frauen. Ja, also wo ich mir dachte, toll, also das ist ja eigentlich, wo man jetzt sagen würde, ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber doch, es war es in dem Moment, weil ich habe mir überlegt, habe ich hier in Deutschland schon mal irgendwo Männer gesehen, die jetzt mit einem Trikot von der Frauennationalmannschaft aufgelaufen sind. Die gibt's auch, wir haben einen tollen Fanclub in Deutschland, aber da war das irgendwie viel verbreiteter, wo ich mir dachte, guck an, also das ist ja auch schon toll, wenn dann auch kleine Jungs eben schon merken, hey, cool, wir haben eine tolle Frauenmannschaft und die spielen toll und ich habe da eine Lieblingsspielerin und das ist natürlich dann gerade für junge Mädchen noch mal mehr motivierender und so sollte es eigentlich sein, dass wir sagen, Sport ist für alle da und dann sollte das Geschlecht völlig egal sein, wenn ich mich bewegen will, wenn ich Interesse an der Sportart habe, im Idealfall noch gut drin bin, dann sollte ich die machen, egal ob die jetzt sozusagen mehr ästhetischer ist oder körperbetonter oder sonst was, sondern jeder sollte doch einfach das Recht haben, die Sportart auszuüben, die er eben gern machen will.
Das ist doch ein Schlusswort, das ich schöner nicht malen könnte. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für die Einblicke in deine wirklich spannende Arbeit. Ich habe viel gelernt heute und das war mega interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, hat mir super Spaß gemacht mit dir. Gerne wieder.
Sehr schön. Und euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich wie immer an dieser Stelle auch für eure wirklich tolle Begleitung des Podcasts. Ihr wisst's, ihr erreicht mich unter wortpiratin@marapfeiffer.de oder fast überall in diesem Internet unter Wortpiratin, außer tatsächlich beim ehemals wundervollen Twitter, das heute ein vergiftetes X ist. Da habe ich mich inzwischen als aktive Userin verabschiedet. Aber sonst bekommt ihr mich überall als Wortpiratin. Schreibt mir gerne, hinterlasst Rezensionen und Sternchen, wenn ihr dem Podcast und mir was Gutes tun wollt. Und wie immer gilt, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!